ARD.
In Gaza kehren die Menschen zu ihren zerstörten Häusern zurück. Der Wiederaufbau beginnt aber nur mühsam. Auch vor dem Hintergrund, dass US-Präsident Trump aus der Entwicklungshilfe USAID aussteigen will.
Und unser zweites Thema.
Also eigentlich zahlen wir Europäer wieder einmal dafür, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren nicht genug in unsere eigene Verteidigung investiert haben.
Claudia Major war das, Expertin für Sicherheitspolitik. Ja, wie geht's weiter mit der Ukraine? Welche Wege gibt es, um einen Schritt in Richtung Ende des Kriegs zu gehen? Darum geht's heute. Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und wir fangen heute mit dem Nahen Osten an. Aber erst schauen wir kurz in die USA. Die Trump-Regierung kommt gut voran bei ihrem Kahlschlag in den Bundesbehörden. Ab morgen wird die Entwicklungshilfe USAID massiv abgewickelt. Trump hat gesagt, die Behörde sei von einem Haufen radikaler Verrückter geleitet worden.
Ja, und Elon Musk hat sogar von einem Schlangennest radikal linker Marxisten gesprochen. Das sind alles ganz schön starke Worte. Bei USAID arbeiten bis heute 10.000 Menschen weltweit. Nach neuesten Informationen sollen davon nur noch gut 600 weiter beschäftigt werden. Die gelten für die Amerikaner als systemrelevant.
Ja, gestern haben wir gemeldet, dass sich die Entscheidung direkt auf die Versorgung von mindestens 120 Millionen Menschen in mehr als 100 Ländern auswirkt.
Und USAID ist auch ein Hauptgeldgeber für Hilfsprojekte, beispielsweise der Vereinten Nationen. Wir schauen mal auch unter diesen Blickwinkel auf Gaza.
Das nach Trumps Plänen ja von den USA neu aufgebaut und zu einer Riviera des Nahen Ostens umgestaltet werden soll. Aber erstmal sollen die Bewohner weg.
Ja, nicht für immer, so sagte es Trump zumindest. Die Palästinenser sollen für die Zeit des Umbaus woanders wohnen, aber wo, weiß er auch nicht. Jedenfalls, wie es jetzt gerade in Gaza aussieht, in das nun mit dem Waffenstillstand immer mehr der Bewohner zurückkehren, das erzählt uns Bettina Meyer.
Ein Windstoß wirbelt Plastikplanen in die Luft, die eine Familie in Gaza als provisorische Behausung an ein zerbombtes Haus gebunden hat. In einem Schuttberg sammeln Kinder Papier und Stofffetzen ein, in einer Trümmerlandschaft, die kaum noch an eine Stadt erinnert. Hier in seiner Heimat Jabalia im Norden des Gazastreifens ist Abdul Rahim Salman zurückgekehrt, um sein Haus zu finden, erzählt er einer Nachrichtenagentur. Ich sah, dass es zerbombt ist und weinte laut, erinnerte mich an meinen Vater und meine Mutter. All die Erinnerungen sind verloren. Sie waren in diesem Haus. Mein Bruder wurde getötet. Mein anderer Bruder ist verletzt. Mein Neffe auch. Er benötigt dringend medizinische Hilfe. Seine Hauptschlagader ist verletzt. Hilfe aus dem Ausland erreicht die Menschen hier nur langsam, aber sie kommt wieder auch in den Norden Gazas, der im Krieg durch die israelische Armee vom Süden abgetrennt war, sagt UN-Nothilfe-Koordinator Tom Fletcher. Er ist gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Von der Stadt Deir al-Balah in Zentral-Gaza aus spricht Fletcher mit der ARD, beschreibt eine Trümmerwüste und, Zitat, pulverisierte Stadtviertel. Langsam würden einige Krankenhäuser damit beginnen, wieder Patienten zu behandeln, doch es fehle an allem. Wir befinden uns in einem kritischen 42-Tage-Zeitfenster der Waffenruhe. Ich werde nicht zulassen, dass uns die Politik in die Quere kommt, damit wir hier Leben retten können. Wir tun alles, damit die Hilfslieferungen bei den Menschen ankommen. 600 Lkw am Tag. Wir werden dafür sorgen, komme, was wolle. Für die Vereinten Nationen koordiniert er alle Hilfslieferungen in Gaza, sorgt dafür, dass Essen, Medizin, Benzin und Zelte dort ankommen, wo sie gebraucht werden und nicht in die Hände von Terroristen fallen, betont er. Ich denke, es ist Theater, was die Terroristen spielen bei der Übergabe der Geiseln. In den Straßen sehe ich palästinensische Zivilisten in Not. Der Winter ist hier. Die Menschen kehren in ihre zerbombten Häuser zurück. Auf den Trümmern bauen sie Zelte, suchen im Schutt nach ihren Angehörigen. Meine größte Bitte ist, wir brauchen Zelte. Ärzte, ihr haben mir gesagt, sagt der Welt, wir haben alles getan, was wir konnten. Meine Frage an die Welt ist, tun wir, was wir können? Dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, die US-Behörde für internationale Entwicklung USAID, ein Hauptgeldgeber für UN-Hilfswerke, quasi aufzulösen, macht Fletcher Sorgen. Das werde seine Arbeit in Gaza erschweren, fügt er hinzu. Man müsse nun für mehr Unterstützung in Europa werben. Doch laut Fletcher gibt es auch eine gute Nachricht. In den vergangenen 2 Wochen hätten Helfer 1 Million Menschen mit Essen versorgt, eine extreme Hungerkatastrophe eingedämmt. Zu der Idee Trumps, Gaza zu entvölkern und eine Riviera des Nahen Ostens zu bauen, sagte der Nothilfekoordinator im Gespräch mit der ARD.
After everything they've endured, someone needs to ask them.
Nach allem, was die Menschen durchgemacht haben, muss sie jemand fragen, was sie wollen. Sie sind dabei, ihre toten Angehörigen aus den Trümmern zu ziehen. Wenn sie sie fragen, sagen sie, wir gehen nirgendwo hin. Das ist ihre Heimat. Hier wurden sie geboren. Sie entscheiden, wo sie leben wollen.
Wir gehen nirgendwo hin, sagen diese Menschen in Gaza. Obwohl die Lage dort wirklich katastrophal ist, die medizinische Versorgung, einfach alles.
Ja, und wo der Waffenstillstand in Gaza gerade Realität ist, wenn auch nur temporär, da ist man sich in der Ukraine und auch im Westen immer noch nicht einig, wie man diesen Krieg eigentlich beenden kann.
Ja, und auch das liegt natürlich am Kurs von Donald Trump, dessen zweite Präsidentschaft zwar erst 2,5 Wochen alt ist, aber sie hat schon immense Auswirkungen. Trump, der zwar immer wieder rätselhaft ist und sich rätselhaft äußert, hat aber in der Ukraine schon sehr deutlich das Ziel verfolgt, schnell zu einem Ende der Kämpfe dort zu kommen.
Rätselhaft, weil?
Naja, mal heißt es, wir beenden die Hilfe für die Ukraine. Dann heißt es, Hilfe ja, aber dafür gebt ihr uns eure Rohstoffe und so weiter. Und es gibt auch immer wieder Berichte über ein Treffen von Trump und dem russischen Präsidenten Putin, dass das geplant ist. Das ist aber alles noch völlig unklar, ob es das geben könnte und wann es das geben könnte.
Was sagt denn der ukrainische Präsident Selenskyj dazu?
Der hat vor 2 Tagen in einem Interview gesagt, er sei grundsätzlich bereit, auch zu Verhandlungen mit Putin.
Ja, aber das war doch immer ein absolutes No-Go.
Offenbar ändern sich die Dinge. Selenskyj hat dabei durchblicken lassen in diesem Interview, er hat es nicht so direkt gesagt, dass bei diesem Treffen, bei diesen Verhandlungen dann auch die USA mit am Tisch sitzen müssten und wenn es nach ihm geht, auch die Europäer.
Ja, und die machen sich seit Trumps Amtsantritt ja noch mal viel intensiver Gedanken, wie es in der Ukraine weitergehen soll.
Heute gab es die Meldung, dass Trumps Sondergesandter für die Ukraine Kellogg, dass der noch im Februar in Kiew erwartet wird. Und nächste Woche ist die Münchner Sicherheitskonferenz. Eventuell wird das dann alles schon konkreter mit dem Plan, den Trump für die Ukraine hat. Und für die Europäer geht es dann auch schnell darum, wenn es eine Einigung geben sollte, die vielleicht auf einen Waffenstillstand hinausläuft, wie dann so ein Waffenstillstand oder auch ein eingefrorener Krieg dann auch mit europäischen Truppen abgesichert werden könnte. Die Kollegen vom NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien haben heute mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major gesprochen. Und die hat mal ein paar Zahlen aufgeführt, was das allein an Soldaten bedeutet, so eine Waffenstillstandsabsicherung.
Also wir gehen davon aus, dass 600.000 bis 700.000 russische Soldaten da stationiert sind. Durch 3, dann käme man bei etwa 200.000 Truppen raus, die man bräuchte. Mhm. Jetzt kann man sagen, in der ersten Linie stehen sowieso die ukrainischen Streitkräfte. Man kann von einer demilitarisierten Zone ausgehen mit technischen Überwachungsmöglichkeiten wie Minen, wie Drohnen. Man kann von möglicherweise regionalen Beschränkungen für die Streitkräfte ausgehen. Also man kann an der Zahl noch ein bisschen was drehen. Wir haben auch nach vielen Gesprächen mit militärischen Entscheidungsträgern haben wir die Zahl 150.000 vorgeschlagen, die in einer zweiten Linie hinter den ukrainischen Streitkräften für Absicherung und Abschreckung sorgen würden. Das war eine Rechnung dessen, was im Idealfall notwendig wäre, zusätzlich zu den ukrainischen Streitkräften. Aber wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir es nochmal komplizierter rechnen und müssen sagen, wenn das wirklich ein ernsthafter Einsatz ist, dann müssen die Kräfte rotieren. Und in der Regel sagt man, einer ist in Vorbereitung, einer ist im Einsatz, einer ist in der Nachbereitung, also mal 3. Dann kommen wir in astronomische Höhen, wo wir ganz wissen, haben wir nicht.
Aha.
Und dann bleibt noch die Frage, was die Europäer überhaupt tun können. Hören wir noch mal rein.
Was machen wir denn? Sagen wir, wir bräuchten 150.000 und gleichzeitig wissen alle, dass die nicht gibt. Das ist also unglaubwürdig. Oder sagen die Europäer, naja, vielleicht schaffen wir mit viel Mühen 15.000 oder 20.000 und alle wissen, es reicht nicht. Also eigentlich zahlen wir Europäer wieder einmal dafür, dass wir in den letzten 10, 20 Jahren nicht genug in unsere eigene Verteidigung investiert haben. Und das ist die dramatische, frustrierende, ernüchternde Schlussfolgerung aus dieser ganzen Debatte. Die Europäer werden einem amerikanischen Vorschlag, egal ob er unseren Interessen widerspricht oder ob er unseren Interessen entspricht, wir werden dem nicht viel entgegensetzen können, weil uns militärisch die Handlungsfähigkeit fehlt.
Ja, wir fassen zusammen. Die Europäer haben wenig anzubieten militärisch und das wird dazu führen, dass sie schlucken müssen, was sich die amerikanische Regierung für die Ukraine überlegt, möglicherweise sogar in Absprache mit Russland.
Ja, und welche Rolle könnte Europa denn dabei spielen?
Oh, die des Finanziers eines Wiederaufbaus der Ukraine. Und die muss sich dann wohl mit einem Gebietsverlust an Russland begnügen. Trump hat das ja schon mehrfach durchblicken lassen, dass das für ihn eine Lösung wäre.
Ja, und es sieht auch einfach nicht gut aus an der Front für die Ukraine.
Nein, die russischen Truppen kommen langsam, aber stetig voran. Heute meldet Russland die Einnahme einer weiteren strategisch wichtigen Stadt im Osten der Ukraine, Toretsk. Es gibt weiter russischen Beschuss auf ukrainisches Gebiet. Viele Drohnen werden abgefangen, andere richten Zerstörung an. Heute die Meldung, dass es nach einem Bombenangriff auf die Region Sumy Tote gegeben hat. Ein Wohnhaus wurde zerstört.
Ja, man hat sich an diese Meldung fast schon gewöhnt.
Wir hatten heute in unserer internationalen Presseschau auf NDR Info einen Kommentar aus den Niederlanden. Die Zeitung De Volkskrant hat ein nüchternes oder besser ernüchterndes Fazit der Situation. Das lese ich hier zum Schluss mal vor. Eine Sicherheitsordnung, die nicht durch harte Macht gestützt wird, ist keine Ordnung, sondern eine Illusion. Russland hat unter Präsident Putin jahrelang daran gearbeitet, diese freie Ordnung zur Illusion werden zu lassen. Und damit ist es bereits weit vorangekommen. Die westlichen Demokratien haben den russischen Landraub seit mehr als einem Jahrzehnt weder rückgängig gemacht noch gestoppt. Und jetzt suchen sie nach einem Ausweg, der für die Ukraine und ihren eigenen Ruf einigermaßen akzeptabel ist.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Konstanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.